Herzlich willkommen beim 1000-Frage-Podcast, dem Podcast von mir, Theo.
Und mir, Torben.
Ja, hallo, liebe Zuhörer. Bei diesem Podcast geht es darum, dass wir auf der Seite gutefrage.net uns interessante, spannende und lustige Fragen heraussuchen und die dann hier beantworten möchten. Und da geben wir unser Bestes. Wir sind mittlerweile bei bestimmt 40 Fragen. Also es ist bald bei 5%, wenn ich mich nicht täusche.
Doch, absolut, ja.
Ja, und wir sind Level 5, 6, sowas. Es geht bergauf auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Ja.
Also ich habe jetzt übrigens schon gesehen, wir haben auch einen neuen Erfolg gekriegt bei Gute Frage.
Echt?
Ja, der heißt irgendwie Chefbeantworter oder so. Und weißt du, was das bedeutet? Dahinter steckt, dass wir zum ersten Mal wurde eine unserer Antworten als hilfreich bewertet. Bisher, uns wurde schon ganz oft Danke gesagt für unsere Antworten, aber jetzt wurde zum ersten Mal, hat jemand tatsächlich gesagt, dass es auch hilfreich ist. Das heißt,
das ist ja der Wahnsinn.
Es ist nicht mehr nur noch so Danke, Nein, Danke, sondern jemand hat sich offensichtlich auch dazu entschieden, unsere Antwort umzusetzen für sein Problem.
Und sich auch darüber wirklich gefreut und sieht das als hilfreich an.
Genau,
ja, das
total.
Ist doch schön.
Finde ich auch.
Ja.
Vorweg muss ich dir sagen, Theo, ich bin heute ein bisschen verkatert. Das heißt, wenn das heute alles ein bisschen konfus wird und durcheinander und ich den Faden verliere, sei mir bitte nicht böse, denn...
Okay, ich bin... Ja, das trifft sich gut, weil ich bin auch komplett erschöpft.
Okay, verkatert und erschöpft.
Nicht verkatert, aber komplett erschöpft. Ich hatte heute die Ehre, am Tag der Arbeit zu arbeiten und zwar bei einem Umzug zu helfen.
Shit.
Und ich habe mir eigentlich geschworen, nie wieder bei Umzügen zu helfen.
Nee, das sollte man nicht machen.
Vor allem, wenn die Bezahlung Pizza und Bier ist, aber genauso war es. Und ich hatte, also das ist, glaube ich, wirklich so eine Sache, auf die man sich freuen kann, wenn man wirklich alt wird, so einen Scheiß nicht mehr zu machen.
Warum? Weil Leute da nicht mehr umziehen oder was?
Nee, weil die Leute sich dann wahrscheinlich irgendwie so eine Firma kaufen oder leisten, die den Umzug für sie regelt.
Glaub.
Und man selber muss dann nichts mehr machen. Und das finde ich, darauf freue ich mich auf jeden Fall, wenn es dann irgendwann mal soweit ist, dass der Erste sagt, ja, ich ziehe um, aber mach dir keinen Stress. Ich engagiere da
jemanden. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das kommt. Wir leben ja ein bisschen in so einer Generation, in der...
Ja, die kein Geld mehr hat.
Die so dazu übergeht, alles wieder selber zu machen. Alle wollen jetzt, backen jetzt ihren eigenen Kuchen, ja, das habe ich noch nie verstanden.
Nö.
Oder machen jetzt Gartenarbeit selbst. Ja, früher hatte man dafür Personal.
Ich verstehe.
Und heute jetzt geht es wieder in die Richtung, dass man einfach alles selber macht. Selber
ich verstehe Umzüge nicht.
Quasi.
Ich verstehe Umzüge noch nicht mal. Ich habe jetzt bestimmt in den letzten halben Jahr irgendwie bei 4, 5 Umzügen oder so geholfen. Also gefühlt. Realität sieht vielleicht ein bisschen weniger aus, aber es ist vom Gefühl her, das ist ja das, was zählt, glaube ich. Da sind es auf jeden Fall mindestens 5 und immer Pizza und Bier. Wenigstens die Pizza war gut. Die
weißt du, was immer
gut.
So eine Sache ist bei Umzügen? Die Matratzen. Wenn es daran geht,
die
Matratzen
rauszutragen.
Nicht nur, weil die so super. Also erstens mal kannst du sie nirgendwo anfassen. Das heißt, sie sind.
Es tut einfach weh, die zu tragen. Es tut in den Fingern weh, sie zu tragen. Ja.
Und das sind super schwer. Es ist unglaublich. Dieser Vergleich, ne? Was ist schwerer? 1 Kilo. Stahl oder 1 Kilo Federn. Das macht da eigentlich Sinn für mich, weil Federn, 1 Kilo Federn ist fucking schwer. Und dann ist es auch immer so ein bisschen der peinliche Moment, weil wenn diese Matratze abgezogen ist, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass jeder Mensch irgendwie im Schlaf sich voll uriniert. Aber aus irgendeinem Grund ist jede Matratze, die man sieht,
ist da immer irgendein Fleck
und es ist merkwürdig und alle schweigen darüber und es ist unangenehm. Und dann liegt diese Matratze irgendwie draußen auf so einem Hänger oder so. Und dann sehen auch noch mal die Nachbarn.
Das ist eine verdammt gute Frage. Wollen wir diese Frage am Ende der
Woher diese Flecken kommen auf Matratzen, obwohl Leute sich nicht nachts einurinieren. Und ich schwöre es wirklich, ich habe es bisher bei jedem Umzug mehr oder weniger große Flecken
gesehen. Ich weiß ganz genau, wovon du redest. Ja, vielleicht ist es ja so ein Ding, dass man irgendwie nachts... das wird jetzt... Ich bin gespannt, was da die Community-Experten sagen und die Leute, die wirklich Ahnung davon
haben. Genau, und ich finde auch, dass wir das endlich mal thematisieren sollten, weil das ja total Tabuthema ist scheinbar.
Ja, und deshalb liebe ich auch gutefrage.net, weil nur dort würdest du so eine Antwort...
Da gibt es keine Tabus.
Hingegen auf Wikipedia würdest du sowas nicht nachlesen können. Du kannst nicht Bettflecken bei Wikipedia eingeben.
Kannst du nicht.
Und kriegst dann irgendwie die Antwort auf dieses Problem, was wir jetzt gerade in diesem Moment haben.
Das kriegst
du
nicht auf Wikipedia. Du hast schon angesprochen, es ist Tag der Arbeit, 1. Mai. Und ich habe gestern ein bisschen was getrunken. Und wurde okay. heute, und jetzt fühle ich, ich erzähle dir auch gleich warum, weil letztes Mal ging es ein bisschen darum, dass ich mich jetzt alt fühle. Jetzt fühle ich mich wieder jung. Ja. Ich bin partymäßig unterwegs.
Warst du bei deinen Nachbarn?
Nee, dazu komme ich gleich. Oh. Also ich war gestern, habe ich ein bisschen Wein getrunken und war ein bisschen crazy unterwegs.
Das ist ja richtig genial.
Mindestens bis halb zwei oder so. Und ich tatsächlich werde furchtbar schnell betrunken. Und das ist aber nicht so schlimm. Jetzt bin ich heute Morgen aber aufgewacht, weil mein Mitbewohner in meinem Zimmer stand, weil ich meinen Wecker habe klingeln lassen. Ich hatte eher so einen Grundwecker gestellt. Meine Tür stand noch offen. Die habe ich nicht zugemacht, als ich nach Hause gekommen bin. Und mein Mitbewohner hat dadurch erst gemerkt, dass ich da bin, dass mein Wecker in meinem Zimmer geklingelt hat. Ist in mein Zimmer gekommen und hat mich da wie so eine Leiche vorgefunden.
Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, dass ich die Tür zu meinem Zimmer
ich kann es ehrlich gesagt mir auch überhaupt nicht erklären.
Sonst ist mir wirklich schon alles passiert. Aber, also, dass ich ohne Klamotten aufwache, dass ich in
Klamotten hatte ich auch an.
Aber dass die Tür zu ist, ist gesetzt. Das ist Naturgesetz.
Ja, und dann bin ich, pass auf, und dann habe ich mich kurz jung gefühlt, weil ich dachte, was bist du eigentlich für ein Partyfreak, der einfach vergisst, seine Tür zuzumachen, wenn er nachts nach Hause kommt und sich so ins Bett legt. Unfassbar. Und dann bin ich allerdings auf den Balkon gegangen und habe nach links geschaut. Es werden immer mehr Studenten-WGs. Mittlerweile sind 3 Studenten-WGs übereinander im Haus neben mir. Und die sind alle den ganzen Tag auf dem Balkon, überall stehen Wodkaflaschen rum, es ist verrückt. Und
das Wetter ist ja auch gerade so.
Genau, und in der untersten Wohnung war schon wieder so eine Hangout-Party und es war ungelogen 11 Uhr morgens und Leute haben Wasserpfeife geraucht auf dem Balkon. Und da dachte ich mir einfach so, fuck, da kann ich einfach nicht mithalten. Die sind bestimmt schon seit Stunden da draußen oder immer noch, wahrscheinlich ist das irgendwie so eine, war die vorher im Bergheim in Berlin vorher. Und sind dann quasi noch auf eine kurze Wasserpfeife.
Auf der Wasserpfeifenwolke wieder zurück nach.
Genau. Ansonsten, was steht sonst an?
Ich hatte eine Hausaufgabe.
Sehr cool,
ja. Vor allem, ich hatte ja letztes Mal angesprochen, die Halluzinationen, die Anstarren auslösen.
Ja.
Oder sich selber angucken. Und ich habe da den Artikel gefunden von Spektrum der Wissenschaft. Also jetzt kein Blödelblatt, sondern ernstes Edutainment, sag ich mal, aber schon ordentlich. Und da hat ein Italiener getestet, ist nicht repräsentativ, weil es wurden nur 20 Leute quasi genommen. Für eine repräsentative Studie brauchst du ja irgendwie wesentlich mehr. Aber 90% der Teilnehmer haben danach gesagt, dass sie während des Experiments seltsame Gesichter gesehen haben. Und 3/4 meinten sogar, ihm gegenüber ein Monster zu erblicken. Der Grund dafür kann sein, dass das Hirn mit der Zeit die eigentlichen Wahrnehmungsinhalte, so steht das da, ausblendet und die Lücken, die sich dann ergeben, wird dann quasi durch die Fantasie einfach gefüllt. Und so kann es dazu kommen, dass man eben dass man halluziniert. Okay,
das ist dir passiert, so quasi, ne?
Das ist mir passiert.
Ich habe mich nicht getraut. Weil ich würde völlig ausflippen, wenn ich sowas...
Ich kann es auch nicht empfehlen. Ich kann es echt nicht empfehlen. Es ist absolut...
Du hast es mir eigentlich so mehr oder weniger empfohlen, letzte Folge. Also kannst gerne nochmal reinhören.
Ja, ich wollte ja, dass du es machst, damit du von diesen Erfahrungen jetzt berichten kannst.
Okay, also meinst du alles für den Podcast?
Aber ich kann es auch verstehen, dass du es nicht machst. Weil, wie gesagt, das ist nichts für schwache Nerven. Ich packe den Artikel auf jeden Fall dann in die Shownotes. Und auch noch ein YouTube-Video, was ich gefunden habe. Das ist quasi so ein Selbstversuch. Habe ich mich aber nicht getraut zu machen. Das geht so eine Minute oder so. Kann man ja mal reinschauen, wenn man
da auf jeden Fall, Leute. Ja. Ich habe auch noch einen Nachtrag. Und zwar hatten wir uns ja vor 2 Wochen drüber unterhalten, über Geldverschwendung. Und mir ist nochmal so als Beispiel so für meine Misere, dass ich quasi auch echt viel durch Mahnungen und so weiter drauf geht. Und so, ich habe jetzt tatsächlich eine Mahnung gehabt von einem großen Konzertticket-Verkäufer-Unternehmen-Website, die ich hatte aber auf Rechnung gezahlt und hatte ewig nicht überwiesen. Dann habe ich überwiesen und habe eine zweite Mahnung jetzt bekommen. In der steht, dass ich dem, vielen Dank für die 35 Euro, die sie uns überwiesen haben, aber es fehlen noch 1,20 Euro. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Und ich habe meine einzige Erklärung dafür ist, das kann sein, dass die quasi nachträglich gesagt haben, ja, nee, aber du musst uns schon noch eine Mahngebühr bezahlen. Oder, dass ich tatsächlich mich vertippt habe bei der Überweisung. Aber das, wie kann man das hinbekommen? Man muss ja eigentlich nur Steuerung kopieren machen.
Ja, 1,20 ist auch ein komischer Betrag, um sich zu vertippen, wenn es jetzt 1,90 oder
300 Euro wären, so. die Eventim gerne zurück. Oh, jetzt habe ich es gesagt, ups. Die mir Eventim gerne zurück überweisen.
Darf man die unterstützen eigentlich? Sind das die Bösen?
Nee, ich würd sie gerne in einem neutral jetzt mal dastehen lassen. Okay. Das sind schon die Bösen, okay. Aber also, auch die Guten.
Ja, aber es freut mich auf jeden Fall auch hier von deiner neu gefundenen kurzzeitigen Jugendepisode zu hören, weil ich habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, was du da erzählt hast, und das war eigentlich echt die spießigste Geschichte, die ich jemals in meinem Leben gehört habe.
Was war die spießigste Geschichte?
Dass du aus Wut Fahrräder umfährst von Studenten, die auf deinem Parkplatz stehen.
Ja, nachvollziehbar,
oder? Aber das hat mich auch...
Nachvollziehbar, oder?
Ja, natürlich. Und das Lustige ist, kennst du das, wenn du von Freunden oder so hörst, die machen ihre Steuererklärung?
Oh ja.
Und du denkst dir schon, das ist ziemlich erwachsen.
Will ich niemals machen.
Aber ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich werde das in 1000 Jahren nicht machen. Und dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und deine Geschichte war so, das ist ziemlich erwachsen, aber ich find's lustig, weil so bin ich nicht. Und, oder das würde ich auch niemals machen. Also es hat eben im Vergleich zu der Steuererklärung hat es mir ein gutes Gefühl gegeben. Und das fand ich echt, ist eine super Geschichte. Also wenn du mehr davon hast, immer her, ich zehr daran.
Okay, ja, ich versuch's, ja. Wollen wir da mal loslegen? Jetzt haben wir 10 Minuten schon gequatscht, aber es muss auch mal sein. Man muss sich einfach mal austauschen an so einem Feiertag. Einfach auch mal
wir sehen uns ja nie.
Wir tatsächlich,
und wir sprechen auch sonst
nicht. Nee, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer
und
du bist.
Und das ist noch nicht mal gelogen.
Wir vielleicht für die Zuhörer, wie wir uns kennengelernt haben, wir haben so eine Art Chatroulette für Stimmen gemacht. Weil man ist auf den Trichter gekommen, die Leute werden nicht aufzuhören zu masturbieren bei Chatroulette. Und deswegen macht man es einfach ohne das Bild. Und so haben Theo und ich uns kennengelernt. Und seitdem nehmen wir unsere Gespräche auf.
Ja. Das ist so, das war nicht Chatroulette, aber das war so eine Art Tinder für Podcasts. Also für Leute, die quasi einen Podcast machen wollen. Und weil das alleine ist es natürlich schwierig. Ja. Und da swipest du dann immer. Ich habe wahnsinnig viele Stimmen einfach nach links geswiped, aber dann bei dir habe ich da einen super Like gegeben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Weiß es nicht mehr.
Okay.
Unser erstes Skype-Gespräch.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr, also das ging alles so schnell. Ich weiß bloß, wir waren dann beide nackt.
Wir haben Wein getrunken und du warst sehr schnell betrunken.
Stimmt.
Ja. Okay, fangen wir an.
Ich würde gerne eine Frage von dir hören, um ehrlich zu sein.
Okay. Die Frage heißt, warum haben so viele Leute einen Stammfriseur? Ich, M, wechsle beim Haareschneiden häufig. Ich gehe zum Friseur, wo es sich gerade ergibt. Was ich gerade zufällig in der Nähe habe. Was spricht für einen Stammfriseur? Also, Stammfriseur ist das Wichtigste, was es gibt, meiner Meinung nach.
Ja, okay.
Ich war in meinem ganzen Leben niemals bei einem anderen Friseur als bei dem ich jetzt zuletzt war.
Niemals?
Und ich werde
immer bei demselben Friseur?
Noch nie. In diesen knapp 30 Jahren noch nie bei einem anderen. Also seit ich denken kann, bin ich bei diesem Friseur. Und ich gehe auch, also wie gesagt, wenn ich woanders wohne, dann verbinde ich das dann meistens irgendwie, wenn ich irgendwie in der Heimatstadt jemanden besuche, da mit einem Friseurtermin. Und ich kann das auf jeden Fall nicht nachvollziehen, wie Leute zu irgendwelchen Leuten gehen können und sagen, Hauptsache billig. Das geht mir absolut nicht in meinen Kopf. Und das hat, weil es hat so viele Vorteile. Dieser Mensch kennt dich, wie gesagt, schon länger, weiß, wie wichtig dir eventuell deine Haare sind und weiß auch ungefähr, was du dir vorstellst, wenn du ihm was sagst. Außerdem, was auch noch super wichtig ist beim Stammfriseur, die Geschichten von anderen Kunden, von der Doris oder der Brigitte, und die kennst du nicht, aber der Stammfriseur, der labert dich dann damit voll. Und das Schöne ist dann immer wieder auf einmal diese Namen zu hören und komplett aus allen Wolken zu fallen, dass der mit solchen Leuten zu tun hat und dir dann immer wieder so episodenweise quasi so Geschichten davon erzählt und dir fehlt völlig der Zusammenhang, aber es ist einfach Wahnsinns-Entertainment. Und das hast du ja bei einem neuen Friseur nicht.
Okay, also ich finde es cool.
Also beziehungsweise, Ich weiß es auch nicht, ob man das beim neuen Friseur auch hat, weil ich war ja noch nie bei einem anderen.
Genau, und da muss ich jetzt mal einsteigen. Und zwar, ich finde es gut, dass du das Thema ansprichst. Bei mir sieht die Lage vollkommen anders aus. Ich gehe tatsächlich seit mindestens 5 Jahren nicht mehr zweimal hintereinander zum selben Friseur.
Alter. Okay, was sind deine Erfahrungen?
Ja, sehr gut. Also erstens mal kann man auch genau die genauen Vorstellungen, wie der Haarschnitt aussieht, vermitteln, ohne dass es immer wieder quasi derselbe Friseur sein muss, der das dann schon weiß. Sondern man muss es einfach nur sehr lernen, wie man es sehr präzise erklärt in wenigen Sätzen. Das kann ich mittlerweile, es hat viel Übung gebraucht, aber mittlerweile geht das. Und dann ist natürlich da immer noch ein gewisser Interpretationsspielraum des jeweiligen Friseurs dabei. Das führt aber dazu, das ist aber auch okay, und es führt dazu, dass man auch immer mal ein bisschen anders aussieht. Und das finde ich eigentlich ganz lässig. Und das andere, ja, aber das andere ist, dass man...
Das ist lustigerweise bei meinem Friseur auch so, obwohl ich ihm immer sage, ich werde einfach nur kürzer, es sieht jedes Mal anders aus, aber ich gehe trotzdem zu keinem anderen und rede mir ein, dass das der beste Friseur auf der Welt ist.
Ja.
Es war, ist aber de facto anscheinend genauso wie...
Genau, also es macht absolut keinen Unterschied. Das andere ist, ich lege mich nicht gern fest, also ich mache ungern Termine aus. Wenn man dann so bei einem festen Friseur ist, dann muss man sich dann wirklich, dann meistens ist es ja ein bisschen teurer auch, und dann muss man ja schon einen Termin ausmachen. Und ich gehe grundsätzlich nur zu Friseuren, bei denen man direkt reingehen kann und sagen, mir geht es gar nicht ums Geld, sondern mir geht es einfach darum, dass ich unverbindlich möglich sein will. Also
ja, so ein Freigeist.
Genau. Auch möglichst unerkannt irgendwie da rein und raus, schnell in der Nacht- und Nebelaktion quasi.
Aber du hast doch eigentlich eine relativ schwierige Frisur, oder? Sah zumindest auf deinen Fotos
aus. Ja, also dieser Irokese, der sich das hochgestellt, der macht sich nicht von alleine. Also ja. Nee, ja. Eigentlich habe ich, glaube ich, die größte 0815 Frisur, die es so aktuell gibt. Also so wie jeder gerade hat. Oder so seit 10 Jahren hat.
Na, okay.
Würde ich sagen.
Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil...
Wir haben doch gar keine Fotos voneinander gesehen. Das war doch ohne Bildmaterial.
Naja, du hast mir dann ja welche geschickt.
Ja.
In so einer komischen E-Mail nachts um 3. Die war auch viel Haut
dabei. Ja, die waren doch alles ohne Gesicht, alles Hals abwärts.
und dann wieder oberhalb der Augenbrauen ging es dann.
So, und das nächste Ding ist, ich bin nämlich noch nicht fertig, das nächste Ding ist mit Friseuren, man will ja keine Nähe zu denen aufbauen. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn du häufiger zu demselben gehst, dann besteht die Gefahr, dass die dich dann wiedererkennen und dann irgendwie an Sachen ansetzen, an Gespräche ansetzen wollen oder dich dann irgendwie auch Sachen fragen oder denken, du willst dich mit denen unterhalten. Aber das ist genau, was ich nicht will.
Ja, gut, stimmt. Ja, doch.
Ich unterhalte mich gerne mit Leuten, aber nicht mit Leuten, die mir gerade die Haare schneiden und die ich gerade auch, die mir irgendwie im Gesicht rumfummeln und so. Ich weiß nicht, ich brauche das nicht. Das ist alles Fake.
Aber labern dich dann diese neuen Friseure auch immer voll mit irgendwas und fragen dich, ja, und was machst du so?
Nee, oder weil
so,
natürlich, oder? Wenn du in so einem Salon arbeitest, in dem du quasi nur schneidest und auch ohne Termin, dann haben die grundsätzlich schon nicht mehr so viel Bock auf ihren Job. Das heißt, die machen dann auch nicht die große Smalltalk-Keule und lassen dich einfach in Ruhe. Das ist cool. Und mir ist zum Beispiel schon mal passiert, ich war bei einem Friseur. Also wie gesagt, manche machen das, also die es checken und die es drauf haben, labern einen nicht voll, weil meistens sind die halt super empathisch und checken schon, wie du tickst. Und dann fragen die dich ein bisschen was zu wie deine Frisur aussehen soll. Und dann ist Schweigen die nächsten 10 Minuten. Super, Bingo Bongo. Dann gibt's aber auch welche, die checken es nicht. Das sind häufig noch Jüngere. Ich wurde zum Beispiel mal gefragt von einer Auszubildenden. Die hat mir ehrlich gesagt, wir können uns auch unterhalten, wenn du willst. Und da hört es bei mir völlig auf. Also hätte sie den Eindruck gehabt, ich will mich unterhalten wollen.
Das ist doch die netteste Frage überhaupt.
Nein, das ist so...
Was hast du gesagt?
Das ist so asozial. Ich habe gesagt, ich bin noch müde.
Warum hast du nicht einfach gesagt, alles so cool, ich genieße gerade.
Ja, aber weil das, nee, das
hätte... Das hätte ihr vielleicht ein gutes Gefühl gegeben. Nee,
das hätte irgendwie die Situation weird gemacht, glaube ich. So.
Na gut.
Und weil ich will kurz erklären, warum ich das asozial finde.
Stöhnen hätte die Sache weird gemacht.
Vor allem in Kombination mit dieser Haarmassage. Da weiß ich auch immer nicht, machen da eigentlich Leute die Augen zu, wenn man die Haare gewaschen bekommt?
Ja, das muss man schon, das muss man
nee,
schon.
Nee, weil ich finde, das ist nämlich, ich habe nämlich Angst, ich habe Angst, dass der Friseur denkt, dass das was Sexuelles jetzt auf einmal ist. Und dass ich dann denke, dass er mich für einen Perversen hält. Deswegen stiere ich die ganze Zeit an die Decke und versuche keinen Laut von mir zu geben. So, ich bin aber noch nicht fertig.
Richtig angespannt und.
Wegen dieser. Stopp. Also, nämlich diese Dame, die mich da gefragt hat, ob ich mich unterhalten will. Hätte sie wirklich gedacht, ich will mich unterhalten, dann hätte sie doch nicht gefragt, willst du dich unterhalten, sondern ein Thema vorgegeben. Wie wär's mit dem Wetter? Ja. Was machst du beruflich? Warst du schon öfter hier?
Ja.
Du hast aber interessante Haare. Sowas in der Richtung.
Ja.
Das sind so die vier Hauptthemen, die man normalerweise mit dem Friseur bespricht. Aber nein, sie hat sich dafür, also für die Metafrage entschieden.
Ja, so wie schläfst du schon, oder?
Ja, genau. Genau. Und sie hat mir eigentlich auch nur die Möglichkeit gegeben, zu sagen so, ja, gerne. Und dann bin ich auch noch in der Bringschuld, weil ich dann das Thema hätte vorgeben müssen, obwohl ich quasi mich überhaupt nicht unterhalten will. Oder, so wie ich es gemacht habe, es zu verneinen und dazustehen wie so ein soziopathischer Wichser.
Hättest du nicht vielleicht auch irgendwie so auf Englisch oder eine Fremdsprache oder sowas antworten können und so, dann sagen, I don't speak German oder.
Nee,
sowas?
Das habe ich mir vorher schon verbaut, bevor ich wusste, was
oder
da auf.
Oder schon ein paar Tank.
Ich hätte auch einfach einen, ich hätte auch vielleicht irgendwie einen epileptischen Anfall mimen können, aber dann, das wäre, glaube ich, zu Lasten der Frisur gegangen.
Außerdem wäre es wahrscheinlich dem echten epileptischen Anfall dann irgendwie in die Quere gekommen.
Vielleicht, ja. Ja, also das sind meine Gedanken zum Thema Friseure. Ja. Ich bleib dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich werde weiterhin zu verschiedenen Kurzzeitbeziehungen mit Friseuren eingehen.
Ja, ich werde das jetzt. Also lustig noch, was vielleicht gegen einen Stammfriseur spricht, und ich hatte diese Situation tatsächlich jetzt vor kurzem. Ich habe meinem Stammfriseur quasi einen Haarschnitt gesagt, den ich gerne hätte, und er hat sich geweigert, den zu machen. Und hat mir stattdessen zwei alternative Haarschnitte gegeben.
Was für ein Haarschnitt war das?
Ich habe ihm einen extremen Kurzhaarschnitt vorgeschlagen.
Echt?
Das ja, muss man jetzt, okay, und er hat sich geweigert. Und ich hatte in meinem Leben waren meine Haare nie kürzer als, ja, weiß ich nicht, 10 Zentimeter oder so. Und das wusste er dann natürlich dementsprechend und hat sich dann geweigert, das quasi zu machen. Hat mir dann eine andere Frisur
gemacht. Hast du jetzt eine andere Frisur, als ich dich das letzte Mal gesehen habe?
Ich bin jetzt bei 1 Millimeter.
Halt die Klappe. Das ist dein Ernst? Real Talk?
Das ist Real Talk.
Ja. 1 Millimeter. Hast du selber gemacht?
Ja. Ja, weil der Friseur hat mir eben dann eine Frisur gemacht. Ich war nicht zufrieden, habe gemeint, nee, kürzer. Dann hat er mir noch was gemacht. Dann war ich immer noch nicht zufrieden, bin ich in den Elektronikmarkt gefahren, habe mir einen Haarschneider gekauft, habe es weggemacht.
Ja, das ist dumm, du hättest auch einfach nur in den Elektronikmarkt gehen können und da quasi mit dem Beispielprodukt schnell selber machen können. Dann hättest du dir keinen ganz eigenen Haarschneider kaufen müssen.
Stimmt, aber das wäre eigentlich mal eine coole Aktion. Das machen wir zur 500. Folge.
Ja, okay, cool.
Können wir das ja mal.
Da, in der 500. Folge wird es wahrscheinlich nicht geben, weil da werden wir vermutlich schon 1000 Fragen beantwortet haben.
Ja, 500. Frage. Ja, nee, so ist das. Jetzt habe ich leider gerade.
Das Fragen macht überhaupt verloren. Nichts, weil ich würde sagen, so richtig beantworten können wir die Frage gar nicht. Also es hieß ja, was spricht quasi für den Stammfriseur?
Genau.
Und dann würde ich sagen, schreib doch einfach, sag deine Antwort, alles, was du da positiv daran findest. Aber dann schreibst du noch dazu, aber so ganz bin ich auch nicht davon überzeugt. Aus offensichtlichen Gründen.
Okay, so machen wir es.
Weil dann
so
würde ich sagen, hoppen wir gleich zur nächsten Frage. Oder sollte ich besser sagen, Fragen? Denn es ist wieder Zeit für unsere Rubrik, unsere Lieblingsrubrik. Gute Frage, Quickies, ja. Beziehungsweise 1000 Fragen, Quickies. Ich habe einen total trockenen Mund. Das kommt von
ich
meinem.
Ich auch. Ich trinke auch
von meiner Schluck. Eskapade.
Das ist. Ich habe viel zu wenig getrunken.
Ja, ich habe tatsächlich kein Wasser
in
Reichweite. Ja.
Nicht mal einen halben Liter. Nicht mal einen halben Liter. So weit ist es schon gekommen. Am Tag der Arbeit. Bei dem schönen Wetter.
Ich finde ja auch, das ist sowas, da bräuchte man einfach so eine Infusion quasi. Oder irgendwie so eine Spritze, die man sich setzen kann. So, wenn man früh aufsteht, dann haut man sich, dass man das nicht wirklich alles aktiv trinken muss. Weil ich trinke gern was, aber aus Genuss. Nicht, um meinen Körper am Laufen zu halten. Ich will morgens genau, ich weiß nicht, wie man das genau
regeln kann. Ich frage mich auch wirklich, welche perverse Lobby dahinter ist, dem Menschen einzubläuen, dass er jeden Tag mindestens 2 Liter Wasser
trinkt. Ja, das sind diese ganzen Großunternehmen. Das ist
so unrealistisch.
Das sind diese Großunternehmen, Nestle und so weiter, die alle das Trinkwasser privatisieren wollen. Weil die wollen uns erst abhängig machen. So, dass wir an einem Status sind, dass unsere Mägen dann so groß sind, dass wir tatsächlich 3 Liter Wasser da reinbekommen. Und dann brauchen wir den Shit. Genau. Und dann privatisieren die
und
das.
Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit hier diesen 10.000 Schritten pro Tag. Das ist wahrscheinlich hier irgendwie die ganze Sneaker-Industrie, die dahinter steht. Damit man die schön schnell ablatscht und man sich neu...
Das ist ja echt Wahnsinn. Das ist,
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Okay.
Na gut, starten wir.
Bist du bereit?
Du stellst mir Fragen. Wie viele sind es denn?
Möchte ich nicht sagen.
Okay, gut. Ich bin bereit.
Okay. 1, 2, 3. Frage Nummer 1. Mit Handball aufhören. Wie sagen?
Ja, ich fange jetzt Fußball an, weil das einfach der bessere Sport ist.
Frage Nummer 2. Ich bin sehr verwirrt beim Thema Ernährung. Wie sollte ich mich ernähren?
Vegetarisch. Vegetarisch, weil ich glaube, das ist das Beste für alle.
Frage Nummer 3. Selbstbewusster werden bzw. nicht mehr schüchtern sein? Fragezeichen.
Oh weh, das wird schwierig. Zieh doch einfach das Selbstbewusstsein aus deiner Schüchternheit. Ich glaube, da kann man was machen draus. Mhm. Ohne ein Arschloch zu werden, weil das geht oft Hand in Hand mit Selbstbewusstsein. Und so kann man das, glaube ich, vermeiden.
Okay, alles klar. Erfahrung als Berufswaffenträger? Fragezeichen.
Das ist die Frage.
Okay, sehr gut.
Punkt.
Frage Nummer 5 mittlerweile. Wie schaffen es Christen, anderen zu vergeben?
Naja, das bekommen sie ja so eingebläut, dass sie das tun sollen. Und es steht ja auch so mehr oder weniger in der Bibel, oder nicht? Mit der halt die andere Wange hin und so. Hat das nicht Jesus auch gemacht?
Ja, vielen Dank. So mehr oder weniger steht es in der Bibel. Und die letzte Frage, Frage Nummer 6. Wie kriege ich 10 Kilo Fett am besten wieder runter?
Abschneiden.
Okay, abschneiden. Vielen Dank, Theo, für deine interessanten Antworten. Das war's mal wieder mit unserer Rubrik. Gute Frage, Quickies.
Ja, 1000 Fragen.
1000 Fragen, Quickies. Ja, oder? Stimmt, so heißt unser Podcast. 1000 Fragen, nicht gute Frage. Gute Frage heißt...
ja, 1000 Fragen, guten Fragen. Es sind 1000 gute Fragen auf jeden Fall.
So sieht's aus.
Gut. Machen wir dann gleich mit meiner
nächsten Frage? Sehr gerne.
Okay, da ich weiß, du hast auf jeden Fall mal ein Schülerpraktikum bei der einen oder anderen Zeitung gemacht, deshalb habe ich die Frage ausgewählt, weil ich da auch ein paar Fragen habe. Und die Frage lautet, warum sind die Feuilletons so überheblich?
Oh, interessant.
Wenn ich in die Feuilletons der großen Zeitungen, FAZ, Die Zeit und so weiter, lese, dann habe ich immer das Gefühl, dass, Doppelpunkt. Erstens. Jeder, der nicht in einer Großstadt wohnt, sowieso ein Hinterwäldler ist, dessen angeblich konservatives Denken meist als dämlich abgetan wird. Jede Tradition, Brauchtum, Folklore und so weiter generell hinterwäldlerisch sind, über die man nur die Nase rümpfen kann. Generell ist alles Kleinbürgerliche bzw. Bürgerliche hinterwäldlerisch. Menschen aus der Provinz sind gefährliche, konservative oder gar Reaktionäre. Wenn jemand gerne in einem Dorf lebt, muss er zwangsläufig in die 50er Jahre zurückkommen. Wenn er nicht so denkt wie der Feuilletonist, dann ist er ein Banause. Okay.
Ja, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich das alles auch so sehe. Also für mich ist auch jeder, der auf dem Dorf wohnt, zwangsläufig kleinbürgerlich und hinterwäldlerisch.
Also das sehe ich eigentlich auch genauso. Ja,
deswegen, wir könnten ja vielleicht antworten, ja, weil er vermutlich recht hat. Deswegen, also vermutlich haben sie damit einfach recht. Nee, aber ich weiß natürlich schon, was er meint.
Ja, aber was ist denn das Feuilleton eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich lese keine Zeitung.
Ja.
Ich kann kaum eine Zeitung halten. Klär mich doch mal auf. Alles, was mehr als 140 Zeichen hat, da werde ich komplett kirre. Wenn es nicht in einen Tweet passt, dann ist es sinnlos.
Ja, du bist aber echt schon ziemlich 2017, ne? 140 Zeichen.
Ja, 280. Aber richtige Oldschooler, die bleiben
bei 140. Also ich soll dir erklären, was das Feuilleton ist. Also es ist alles mehr oder weniger, was mit Kultur zu tun hat. Manchmal erscheinen darin aber auch, also quasi Konzerte, Buchrezensionen, Ausstellungen, Theaterstücke.
Aber doch wahnsinnig viele so Meinungskolumnen.
Ja, und es ist auch Politik irgendwie. Manchmal ist es auch Politik, okay. Aber da geht es dann weniger so um Handfestes, weniger um das, was man anfassen kann, sondern da geht es dann eher so um politische Kultur und so. Also ja, ist es dann eher so essayhaft. Also das ist so ungefähr das, was man so im Feuilleton findet. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Ich glaube, man sollte es einfach aufgeben, das richtig aussprechen zu wollen. Einfach, das ist so aussprechen, wie es da steht. Ja, genau, jeder darf es. Genau, man sagt einfach Feuilleton. Ja. Und Feuilleton nennt man es ab sofort. Und man schreibt es auch, wie man Bock hat. Weil jeder weiß einfach, was gemeint ist. Und das ist tatsächlich nämlich, und das ist, glaube ich, das Perfide daran, oder das ist auch die Absicht, so dieser ganze, wie so ein typischer Kulturredakteur tickt, das merkst du schon daran, dass die diese Seite nicht Kultur nennen, sondern Feuilleton. Weil der will schon, der macht das schon so, dass die Leute, dass quasi der Durchschnittsbürger das schon gar nicht aussprechen kann. Das ist so ticken, ja, so perfide ticken, stimmt, diese Leute. Ja. Also es sind Leute, die tatsächlich mega Plan haben, glaube ich, und auch wollen, dass andere wissen, dass sie nichts wissen.
Ja, genau, und dass derjenige, der schreibt, einen mega Plan hat.
Ich finde es nicht grundsätzlich negativ, und ich muss ehrlich sagen, ich lese den Feuilleton Teil einer Zeitung in der Regel fast am liebsten.
Ja, ich auch. Und es stimmt auch. Also, aber dass da oft die Artikel so geschrieben sind, dass man meinen kann, okay, dieser Autor ist überheblich oder so. Und ich hab mich dann schon gefragt, ja, ist das vielleicht so gewollt?
Weiß ich nicht.
Also höchstwahrscheinlich, sonst würde es ja nicht jeder machen. Aber kann man nicht sagen, dass es quasi so Clickbait-mäßig quasi extra so gemacht wird, um die Leute eben dazu zu bringen, die Zeitung überhaupt zu kaufen?
Ah, okay. So. Ja, ich glaube, viele wünschen sich das bestimmt auch, diesen Ton. Nur das Ding ist ja, was ja ganz oft einfach da vorkommt, sind ja Kritiken. Und eine Kritik hat nun mal als Wesenseigenschaft, dass sie Dinge kritisiert. Und das klingt natürlich dann automatisch. Es ist ja
auch so, dass schlechte Kritiken auch immer häufiger gelesen werden oder angeklickt werden eben als gute. Die Leute wollen lesen, wie auf irgendetwas draufgehauen wird.
Oder ja, sicherlich auch, aber die Leute wollen schon, glaube ich, auch mal lesen, wenn was gut ist oder so. Weil man freut sich ja immer, wenn man eine Empfehlung bekommt auch oder so. Aber nun mal, es ist nun mal so, wenn du irgendwas kritisierst, dann klingt das erstmal negativ. Und das kann dann eben auch als Hochnäsigkeit ausgelegt werden. Aber ich meine, das, worauf sich dieser Fragesteller ein bisschen bezieht, ist ja so ein grundsätzlicher so Stadt-Land-Konflikt, würde ich sagen. Also mit Sicherheit liegt es einmal dran, dass natürlich diese Kulturredakteure, die sitzen halt nicht irgendwie in Buxtehude, sondern die sitzen halt in Großstädten, weil da die großen Zeitungsverlage sind nun mal. Das heißt, das sind automatisch Großstädter.
Und weil da die Kultur
ist. Genau, da sind natürlich die Opernhäuser, in die wir alle so gern gehen. Und die Ausstellungen von moderner Kunst.
Ja, in die wir alle jeden Samstag reinrennen wie die Blöden und da ein Prosecco.
Die Installationen auch. Die Aktionskunst, die Flashmobs, das ist alles dort. Oh. Und ich glaube, vielleicht liegt es daran, dass vielleicht sind diese Kulturredakteure einfach gar nicht, das ist keine Eigenschaft per se eines Kulturredakteurs, gegen Kleinbürger auf dem oder Spießbürger auf dem Land zu sein, sondern das ist eine Eigenschaft von Großstädtern. Und Kulturredakteure sind nun mal Großstädter. Und deswegen.
Aber ist man denn Spießbürger, wenn man
auf dem Land geht? Ja, keine Ahnung.
Nee. Ich weiß es nämlich auch nicht.
Was ist, also.
Also mich hat so viel verwirrt in der Frage, deshalb brauche ich
das nicht. Ich finde, es ist eine interessante Frage, aber es ist so, es bringt so ein bisschen so zum Ausdruck, so ja. Also was für mich dabei rüberkommt, ist so, alle Großstädter sind so hochnäsig, mehr oder weniger. Also das ist, aber so einfach ist es halt nicht. Es gibt halt nicht immer nur schwarz-weiß. Das kannst du ihm vielleicht mal antworten. Das Leben besteht aus Graustufen.
Das muss man schon auch ganz deutlich so sagen. Jeder, der nicht in einer Großstadt wohnt und Großstädte ab 400.000, 500.000, ist einfach hinterher.
Ja.
Das muss man schon so deutlich sagen. Ich finde, das kannst du auch ganz ohne Scham sagen.
Ja.
Und 100% ernst gemeint, also wirklich.
Naja, also in gewisser Hinsicht.
Ernsthaft.
In gewisser Hinsicht ist es.
Ich meine das ernst. Ja. Also, ich finde, es ein Community-Experte hat geantwortet aus dem Bereich Gesellschaft.
Okay, cool.
Er vermutet, dass es an den linksgrünen Redakteuren liegt. Und linksgrüne Intellektuelle meinen oft genug, sie seien als einzige Vertreter der Menschheit mit Weltblick und Klasse ausgestattet. Ich würde vielleicht also dem nicht recht geben. Ich würde aber schon allen Punkten zustimmen, die der Fragesteller sagt. Ich würde sagen, warum das so ist, weil es Verkaufszahlen ankurbelt. Und warum sind sie so überheblich? Ja, weil sie es sich leisten können.
Ja, okay.
Das muss, glaube ich, ganz deutlich
sagen. Ich glaube, das muss auch langen als Antwort.
Ja.
Ja. Mehr wüsste ich dazu
und auch nicht. Und das ist auch, also die, ich finde die Antwort, die passt irgendwie zu diesem Überheblichen.
Mich überfordert das jetzt auch gerade total intellektuell, muss ich sagen, diese Frage. Also ehrlich gesagt, ich...
ja, mir hat die wirklich auch die letzte Kraft aus dem Hirn
wirklich
komplett rausgesaugt. Und ich bin stolz auf dich, dass du das so übernehmen konntest, da ein bisschen Einblick aus deinen Schülerpraktika da geben konntest.
Im Übrigen, da wo ich arbeite, gibt es eine Kantine. Und da auf dem Land. Und
ja, auf dem Feld. Ich wollte es gerade sagen,
genau, auf dem Feld. Und ich habe jetzt gelernt, Kantinenessen, ich finde ich eigentlich ja ganz geil. Es gibt ja immer so Leute, die beschweren sich da immer so krass drüber. Und ich habe jetzt aber für mich rausgestellt.
Diese überheblichen
Landwirte. Nee, das sind meistens die Leute, die aus der Stadt kommen, die nach draußen fahren. Ich habe festgestellt, weil manchmal langt man ja wirklich daneben in einer Kantine und da hat man was dann auf dem Teller, das will man nicht haben. Deswegen habe ich festgestellt, die Kantine ist wie der Aktienmarkt. Und zwar im Aktienmarkt ist es ganz wichtig zu diversifizieren. Also quasi in verschiedene Fonds und Trusts zu investieren. Ja, sodass wenn einer wegbricht, also wenn Apple von heute auf morgen dicht macht, dass nicht das ganze Geld weg ist, sondern man auch in anderen Branchen quasi noch sein Geld investiert hat.
Ah,
so.
Ja.
Deswegen besorge ich...
An praktischen Beispielen musst du es mir klar machen, weil sonst checke ich das nicht mit deinem komischen Kuhwirt-Slang.
Ja.
Kann ich nichts anfangen.
Pass auf, und jetzt ist es so.
Diversifizieren.
Ja. Jetzt ist es so, genau dasselbe musst du auf die Kantine übertragen. Du musst dir quasi, du holst dir das ein Hauptgericht, aber sicherheitshalber holst du dir nochmal eine Beilage, sowas wie Pommes, also nochmal so extra dazu, sowas wie Pommes oder gerade...
Sachen, die nicht failen können, also too big to fail.
Ja, genau. Kroketten oder so. Ja, also sowas, gut, was man auch gut irgendwie, eher lieber nicht den Reis, weil den kann man vergessen, oder die Kartoffeln, sondern sowas, was schon so ein bisschen so Grundfett hat, was am besten frittiert wurde, wozu man sonst nicht viel braucht und wo das, und dann brauchst du einen kleinen...
Wo du dann trotzdem noch alle Energie herausschöpfen
kannst.
Was aber auch eben nett ist, wenn du es so nebenbei hast. Ja, das ist ein guter Tipp an alle Kantinen.
Ja. Und dann trotzdem noch kleinen Salat noch holen. Das Dessert auch noch mitnehmen.
Fürs Feeling, fürs Feeling.
Dann vielleicht nochmal einen Schokoriegel. Genau, als Dessert. Manchmal gibt es ja auch so Schokoriegel. Den dann auch nochmal kaufen. Und dann noch ein Getränk. Auch einfach mal alles. Möglichst, sodass du möglichst viel auf dem Tablett hast. Weil ich sag, eins davon wird immer nicht so geil sein. Und dann bist du froh, dass du die anderen hast.
Ja, das finde ich gut. Finde ich super. Cool. Hast du noch eine Frage vor...
Ich habe tatsächlich noch eine Frage vorbereitet, beziehungsweise habe ich zwei Fragen vorbereitet. Weil heute ist ja Tag der Arbeit und der wird ja hauptsächlich mit Freizeit verbracht, wie ich festgestellt habe. Also wenn man so einen Blick mal in die Straßen wirft, die Leute laufen durch die Gegend mit Bollerwägen und Sonnenbrillen und hören laut Musik aus Lautsprechern. Ich finde ja, alles sowas sollte verboten werden. Da bin ich ganz konservativ.
Ich finde das auch sehr hinterwäldlerisch.
Ja, genau. Aber das sind ja, deswegen, das stimmt ja auch wieder nicht, weil das sind ja doch eigentlich Leute aus der Stadt dann wieder und ich blick's auch nicht mehr durch. Ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt überall gibt's schwarze Schafe. Das können wir jetzt mal zusammenfassen.
Natürlich.
Und weil eben heute eigentlich in Wahrheit gar nicht Tag der Arbeit ist, sondern Tag der Freizeit, habe ich noch zwei Fragen aus dem Bereich Freizeit. Die eine heißt Schach um Geld, illegal. Die andere heißt, oh, die muss neu geladen werden. Okay. Wir können ja in der Zwischenzeit schon mal über die erste Frage sprechen.
Du musst sie noch mal kurz wiederholen.
Schach um Geld illegal. In Amerika gibt es ein Phänomen. Dort sitzen sozial Schwache, das steht in Anführungszeichen, oftmals im Park und spielen Schach. Wenn sich ein Passant zu einem Spiel entschließt und verliert, muss er zahlen. Ich bin weder ein Obdachloser, noch habe ich vor, auf diese Weise Geld zu verdienen. Das ist übrigens noch ein Tipp, einen Nachtrag zur Folge letzte Woche, Obdachlosigkeit. Also ich bin weder ein Obdachloser, noch habe ich vor, auf diese Weise Geld zu verdienen. Aber ich habe nun eine ganz einfache Frage. Wäre das in Deutschland überhaupt legal oder würde da sofort das Ordnungsamt auftauchen und eine saftige Strafe aufbrummen? Finde ich eine gute Frage.
Okay.
Zu Recht auf dieser Plattform.
Finde ich auch eine gute Frage, ja. Aber ich, also, zuerst würde ich sagen, nee, weil es ist doch auch kein Glücksspiel. Es ist doch ein, also, klar, die Würfel nerven und die kannst du auch nicht
beeinflussen. Bist du sicher, dass du weißt, um welches Spiel es geht?
Ja, Schach.
Ja, genau. Also das ist das quasi, wo man immer die fehlende Figur runternehmen muss, dann quasi. Wo man sich schmeißt.
Ach so, ist das nicht das mit dem Becher? Mit dem Becher und den fünf Würfeln?
Nee, das ist das mit dieser, da wird so eine Plane auf dem Boden ausgelegt und du drehst quasi an so einem Zeiger und dann machst du so Aerobic-Übungen und fasst andere Leute an.
Ach okay, ja.
Aus Versehen, aber so.
Ja, gut, okay. Ja, okay.
So ein Panik-Game.
Also Schach in Parks in Amerika wird es um Geld gespielt. Das finde ich eigentlich eine ganz, finde ich schon eine lustige Kultur.
Also so wie ich das nämlich verstanden habe, das finde ich eigentlich ganz nice. Weil die Passanten sind Leute, die Bock haben, Schach zu spielen. Also so habe ich es verstanden.
Ja.
Aber quasi keinen Partner haben. Und deswegen,
weil
ich glaube nicht, dass die sozial Schwachen dann quasi auch zahlen müssten. Ich glaube, die bieten quasi da eine Dienstleistung an, dass das Schachspielen, sind aber dann logischerweise ziemlich gut und gewinnen dann, genau, und gewinnen dann oft und verdienen sich dadurch ein bisschen Geld. Und gewinnt quasi der Passant, muss halt, glaube ich, nichts zahlen. Der sozial Schwache. Mhm. Ja, das finde ich eigentlich, also wenn es tatsächlich so ist, finde ich das eine coole Sache irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt generell so wenig Plätze in Deutschland, wo man so.
Ja, das sieht man eigentlich überhaupt nur in den USA, gell? Also, beziehungsweise ich war auch da, hab das noch nie gesehen, also live, sondern nur im Intro von King of Queens. Da gibt's so eine Sequenz, wo Arpa irgendwie.
Ja. Ich hatte mal das Glück und hab das tatsächlich live gesehen in New York City.
Ja, okay, cool. Cool, was du so alles machst.
Jo.
Nicht jeder hat das Geld, ne, um die halbe Welt zu fliegen.
Ja. Wo man es aber sehr häufig sieht, und ich frage mich warum, ist in Schwimmbädern, in so Freibädern, aber dann überdimensional groß. Ja, nur damit dann die Figuren irgendwie im Schwimmerbecken landen oder man sich damit irgendwie auf dem 3-Meter-Turm irgendwie runterhaut.
Machst du solche Sachen? Also ich war ja schon ewig nicht mehr im Freibad, deswegen.
Um Gottes Willen, das kenne ich nur aus Hörensagen und dem Feuilleton.
Okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob das halt so, so gut war, diese Abrechnung mit dem Feuilleton. Also ich weiß nicht, da müssen wir nochmal sprechen. Vielleicht schneiden wir das raus. Also müssen wir mal schauen. Okay. Auf jeden Fall, warum ist das in Deutschland verboten jetzt?
Ist es denn verboten?
Warum glaubst du, dass es in Deutschland legal ist? Also ich finde den Impuls des Fragestellers schon richtig. Vom Gefühl her wird in Deutschland schon viel schnell verboten. Zum Beispiel das mit dem Limo verkaufen, das ist ja auch so ein typisches USA-Ding, ne? Dass Kinder quasi sich auf die Straße stellen und selbstgemachte Limonade verkaufen. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland möglich ist. Ich glaube es wirklich nicht. Ich glaube, es kommt sofort das Gesundheitsamt. Es kommt sofort das Gesundheitsamt und unterzieht dich so einer Kontrolle.
Genau, das sind eben alles diese Dinger, die man eben aus den amerikanischen Filmen und Serien kennt. Wie eben, wo wir es letzte Woche davon hatten, von dem Pfandhaus, wo ich denke, okay, sowas gibt's in Deutschland einfach
nicht. Ja.
Also weil es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, so leicht Deals abzuwickeln und auch so unkontrolliert.
Genau,
also.
Aber da habe ich...
Weil da kannst du doch bestimmt auch ja eben sehr leicht Geldwäsche betreiben oder so ein Blödsinn.
Kannst du das mal als Hausaufgabe machen? Weil ehrlich gesagt, ich habe letztes Mal ein bisschen gelogen. Ja. Ich weiß auch nicht sicher, ob ich sowas schon mal in Deutschland gesehen habe.
Was soll ich jetzt
Pfandhäuser, ja.
Pfandhäuser.
Okay. Und das mit dem Schach, ich würde sagen, gefühlt ja, verboten... In Wirklichkeit vermutlich nicht. Es hat auch jemand geschrieben, mehrere haben geschrieben, mit welcher Begründung würde eine Strafe kommen? Warum sollte das illegal sein? Glaube ich nicht. Gegen was soll der Hustler da bitte verstoßen? Also das, er greift hier nicht mal das Glücksspielgesetz, da Schach kein Glücksspiel ist. Naja gut, aber ein bisschen ist es ja schon. Also wenn man dieser Pfeil, wo der auf die Scheibe zeigt, das ist ja schon irgendwie dem Zufall überlassen. Aber gut. Würde ich sagen, haben wir auch da eine Antwort dazu. Und jetzt noch mal eine letzte Frage. Kämpfen wie ein Soldat in einer Spezialeinheit? Ist es möglich für mich, so gut zu kämpfen wie ein Soldat in einer Spezialeinheit? Zum Beispiel GSG 9, Spetsnaz, SAS, Navy SEALs, Delta Force etc. ohne einer beizutreten, sodass ich mich so gut wie in jeder Situation, zum Beispiel bei einem Messerangriff, wehren kann. Wenn ja, wie? Welche Kampfsportarten muss ich lernen? Ja.
Ja, wenn ich das wüsste, Mensch, wenn ich das wüsste, das ist auch eine Frage, die mir schon ewig irgendwie im Kopf rumgeistert.
Ich glaube tatsächlich, die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich erstmal so eine militärische Grundausbildung zu machen, oder? Und von da ausgehend dann
vielleicht so... Ja, wahrscheinlich findest du da tatsächlich erstmal so deine, die Basics, ja, das kann gut sein, ja.
Und dann vielleicht irgendwie zwei Kampfsportarten machen, die möglichst unterschiedlich sind. Also sowas wie Ringen einerseits, aber dann auch was, wo man sich gar nicht anfasst. Oder nur so schießen.
Meditieren.
Schießen, Bogenschießen vielleicht.
Okay.
Oder so.
Ja, das stimmt, ja.
Speerwurf.
Aber wieso sollte man so einem Menschen da überhaupt helfen wollen? Weil der kann doch dann nur Blödsinn machen, weil alle anderen können das dann nicht. Also das klingt ja so, als ob der zu viel, also er hat definitiv zu viel Call of Duty gespielt, weil alle diese Einheiten kenne ich von Call of Duty, die er da genannt hat. Und der plant doch bestimmt was. Der führt doch bestimmt was im Schilde.
Nö, ich glaube, ehrlich gesagt hat er ja nur geschrieben, dass er sich wehren will. Also ich weiß jetzt nicht, was daran problematisch sein soll. Also ich halte das jetzt eigentlich für relativ harmlos.
Also wer sich wehren kann, der kann nämlich auch angreifen.
Nee, okay, dann verweigern wir die Antwort. Also ich hätte jetzt
eine... Ja, wir können ihm schon schreiben, dass er zum Bund gehen soll.
Ja, aber wir übernehmen doch jetzt, vielleicht kann uns der Bund irgendwie, die haben doch so viel Geld für so Berater und so, vielleicht könnte der Bund auch ein bisschen Geld ausgeben, also das Verteidigungsministerium, könnte ein bisschen Geld ausgeben, auch um uns sozusagen als Influencer irgendwie zu bezahlen und wir in jeder Folge bauen wir irgendwie eine Antwort, vielleicht könntest du auch zum Bund gehen. So, wir können es ja noch ganz kurz übertragen in die anderen Fragen, die wir heute schon gestellt haben. Mit Handball aufhören, wie sagen, sag doch einfach, du gehst zum Bund. Ich bin sehr verwirrt bei Themen Ernährung, wie sollte ich mich ernähren? Das sagt dir dein Ausbilder beim Bund. Oder selbstbewusster werden, beziehungsweise nicht mehr schüchtern sein. Das treibt die Behörde Bundeswehr
aus. Machst du mit der Waffe.
Genau.
Ja, stimmt eigentlich. Warum haben so viele Leute einen Stammfriseur? Ja, weil der Bund einen Rasierer hat.
Ja, genau, weil da beim Bund, es gibt halt einen Lieutenant oder ähnliches, der halt einfach für die Rasuren zuständig ist.
Genau, und den trifft man halt immer wieder, wenn die Haare zu lang werden. Ja, könnte man überlegen. Ich habe jetzt eher gedacht, du gehst so in die Richtung, dass quasi von dem Event, also von diesem Verteidigungsministerium, da quasi ein Selbstverteidigungskurse in Städten, auch meinetwegen auf dem Land, angeboten werden, dass solche Ängste und Wünsche erfüllt werden.
Nee, ich finde auch grundsätzlich, nicht jeder sollte die Fähigkeiten einer Spezialeinheit haben. Weil wenn sie jeder hat,
eben,
was ist dann noch das, spezial genau, an der Spezialeinheit? Das würde ich den Leuten nicht antun, den armen.
Da müssten die ja wiederum mehr Geld quasi in die Spezialeinheit stecken, um die Spezialeinheit.
Nee, das kann keiner wollen. Am Ende, das ist wirklich eine Teufelskreis und da kommen wir nicht mehr raus.
Das ist quasi so eine Rüstungsspirale,
Aufrüstung. Das ist ein neuer kalter Krieg quasi.
Ja. Im Endeffekt, aber
im Kleinen. Zwischen allen irgendwie.
Zwischenmenschlich.
Ja, nicht mehr zwischen Nationen, sondern das ist auch da die Individualisierung.
Auf der Fußgängerzone. Ja,
genau. Ja. Jemand hat geantwortet, du solltest nicht zu viele Filme schauen. In einer derartigen Situation ist jeder einem bewaffneten Gegner gegenüber im Nachteil, auch eine unbewaffnete Angehörigkeit einer Spezialeinheit. Wenn du auf der Straße in einer derartigen Situation gerätst, ist die beste Lösung, wegzulaufen. Unabhängig davon, suche dir in deiner Nähe einen Verein oder ein Studio. Heutzutage werden überall zahlreiche Kampfsportarten angeboten.
Oder er nimmt einfach so einen Nasenrasierer mit, weil diese Dinger sehen, also Nasenhaarrasierer, die sehen so spacig aus mittlerweile. Wenn er da noch so einen Holzgriff dran macht, dann könnte das auch so eine Alien-Pistole sein. Das finde ich eigentlich, ist wahrscheinlich die beste Selbstverteidigung.
Genau, kauf dir eine Alien-Pistole.
Ja. Oder kauf dir einen Nasenrasierer, mach einen Griff dran und dann sieht das so aus wie eine Alien-Pistole.
Ja, perfekt.
Das ist ein super Tipp, würde ich sagen. Wir müssen unbedingt zur Frage kommen, die wir letzte Woche gestellt hatten. Weil so wie ich das nur grob verfolgt habe, haben wir da wahnsinnig viele Antworten drauf bekommen. Ich glaube ja. Also innerhalb der einer Minute, nachdem die Frage online war, haben sich 4-5 Leute
gemeldet. Hast du es vor dir?
Ich habe es noch nicht einmal nachgeschaut.
Ich bin gerade dabei.
Ich muss jetzt mal gucken.
Das ist eine gute. Wir haben, also die Frage war nochmal, das müssen wir wiederholen.
Sorry, dumme Frage, aber wie viel sollte ein Auto kosten? Es darf nicht zu teuer sein, aber auch nicht zu billig. Gibt es einen Preis, gibt es Anhaltspunkte für den Preis eines Autos, so Pi mal Daumen zumindest? Also zum Beispiel, was kann ich an dem Kilometerstand festmachen oder einer bestimmten Automarke?
Gut finde ich die Antwort, jemand hat geschrieben, exakt zwischen 1.000 und 100.000 Euro. Und dann muss ich kurz dazu sagen, das stimmt nicht ganz, weil mein Auto hat nämlich 500 Euro gekostet. Das ist richtig, richtig gut. Ja, also Real Talk jetzt quasi. Also sorry, Anti-Troll 1234. Ja, das ist schon ein ziemlicher Metaname. Das muss man schon echt zugeben.
Ja. Also mindestens so viel, damit du es nicht schieben musst.
Dann hat er geschrieben, so für 30 bis 40.000 Euro kriegt man schon was Brauchbares. Also,
das wer hat denn, völlig überzogen. Wer hat denn so viel Geld? Frage ich mich. Ich habe noch nie einen Menschen mit so viel Geld gesehen. Ich glaube, ich kann mir die Zahl, weder kann ich sie mir vorstellen, noch hatte ich ansatzweise so viel Geld jemals irgendwie um mich herum.
Nee, ich auch nicht.
Wahnsinn, aber das sind auch alles sehr hochgelevelte Charaktere, die da antworten. Also der eine schreibt, viel, wenig, alles relativ. Aha, der eigene Anspruch, bla bla bla.
Ja, dann hier schreibt noch jemand was Interessantes.
Aber was kostet die Welt? Was soll ein Auto kosten? Jetzt sauber, das
pass
das
auf, doch hier ist was. Je nachdem, was du suchst, ist von der Kiste Bier, ist eine Kiste Bier angemessen, bis ins fast Unendliche, alles drin.
Alles drin,
eine Kiste Bier. Als Auto quasi. Interessant.
Ja, wahrscheinlich mit so Bollerwagen.
Ah, ja. Und ohne dann, Motor. Also da muss man gezogen werden quasi. Ja, aber wieso nicht? Also das.
Sein erstes Auto war tatsächlich eine Kiste Bier und hatte 200.000 Kilometer auf
dem Tacho. Aber wie hat diese, wer hat denn einen Tacho eingebaut in diese
Kiste? Obwohl es nur 31 PS hat. Wow.
Und wie schnell hat er diese Bierkiste angeschoben?
Okay.
Trotzdem hatte ich Wahnsinn. Viel Spaß.
Also hier schreibt einer, Ford Focus für 5.000 wäre zum Beispiel ordentlich. Okay, damit kann ich was anfangen. Dann kann ich googeln, was ist ein Ford Focus, schau, 5.000 Euro, ich will nicht mehr und ich will nicht
weniger. Und an dieser Stelle müssen wir auch mal erwähnen, dass Ford Focus ist tatsächlich ein sehr gutes Auto. Bitte kaufen Sie Ford Focus.
Ja, Ford, Kreateur der Automobile, heißt es ja, wenn ich
mich täusche. Ford, der Porsche... Ja. Für Ferrari-Fahrer.
Genau. Okay, aber ansonsten, also wahnsinnig viele Antworten, aber wirklich keine einzige wirklich hilfreich, außer die mit dem Ford. Die werde ich jetzt
auch. Ach, ich fand das mit der Bierkiste, abgesehen von den grammatikalischen Entgleisungen, fand ich das.
Ja, ist eine schöne Geschichte.
Ich drücke hier auch mal auf Danke sagen, aber nicht auf hilfreich, weil hilfreich war es nicht wirklich. Aber er hat sich Mühe gemacht. Okay, ich würde sagen, dann sind wir auch schon am Ende der Sendung, oder? Fand's sehr schön.
Wir müssen noch eine Frage
stellen. Haben wir doch schon. Wir haben am Anfang, haben wir irgendwas, da hast du gesagt, das schneiden wir einfach rein.
Ah ja, woher kommen die Flecken auf der Matratze?
Ja, genau, das stellen wir, das ist unsere Frage für die nächste Woche. Und ansonsten würde ich sagen, Bingo, alles Bingo Bongo, sind wir soweit fertig.
Ja, das ging doch flott. Es hat mich gefreut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao.
Tschüss.